Sie hören den Kurier.
Die nächsten Wochen und Monate werden noch recht schwierige Monate, was die Pandemie, die globale Pandemie betrifft, und zwar aus unterschiedlichen Ursachen. Wir befinden uns mitten in der kältesten Jahreszeit. Wir haben die Situation, dass wir damit in geschlossenen Räumen hauptsächlich sind. Auch die Tatsache, dass wir in manchen Ländern eine Entwicklung erleben, wo das entsprechende die entsprechende Virusmutation eine ernsthafte, tatsächliche Problematik bereits jetzt darstellt und diesen Zeitvorsprung in einem gewissen Sinn, den wir da haben, den wollen wir natürlich bestmöglich nutzen.
Die nächsten Wochen werden schwierig, sagt Gesundheitsminister Rudolf Anschober, und das ist keine Untertreibung. Schwierig ist es ja schon länger in Zeiten von Corona, aber jetzt kommen auch noch die Mutationen dazu. Und vor allem jene aus Großbritannien und Südafrika sind sehr besorgniserregend, sind sie doch weit ansteckender. Doch wie ansteckend sind die Viren genau und wie schnell kann das Gesundheitssystem überlastet werden? Und vor allem helfen die zugelassenen Impfstoffe auch gegen die neuen Coronaviren? Fragen, die mir gleich Wolfgang Bergthaler vom Forschungszentrum für Molekulare Medizin, kurz ZEM, an der Akademie für Wissenschaften beantworten wird. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. 6.641 Menschen sind Stand heute in Österreich an Corona verstorben. Viele von ihnen während der sogenannten zweiten Welle, die viel höher ausgefallen ist als die erste Welle noch im Frühling. Doch mit der Auslieferung der Impfstoffe und den ersten Impfungen gibt es seit einigen Tagen einen ersten Lichtblick am Ende des langen Tunnels. Allerdings könnte uns ein neues mutiertes Virus einen Strich durch die Rechnung machen. In ganz Europa warnen Wissenschaftler eindringlich, das mutierte Virus nicht zu unterschätzen. Nach aktuellem Stand ist das Virus, das erstmals in Großbritannien und Südafrika nachgewiesen wurde, um 56% ansteckender als das originale Coronavirus. Und das klingt jetzt vielleicht erst einmal nach gar nicht so viel, aber jeder, der sich nur ein wenig mit Logarithmen auskennt, weiß, dass innerhalb von nur 2 Wochen das Gesundheitssystem ganz schön überlastet werden kann, wenn wir nicht aufpassen.
Uns bleiben jetzt noch 2 Wochen. Schlusssprint im Bereich des Lockdowns, diesen bestmöglich nutzen, damit wir hier schrittweise weiter runterkommen. Das liegt an uns allen, diesen Lockdown dafür zu nutzen, dass die Infektionszahlen tatsächlich schrittweise jetzt noch massiv gesenkt werden.
Desto geringer also die Zahlen sind, desto weniger Leute stecken sich weiter an, wenn das Land wieder aufsperrt. Besorgniserregend sind übrigens die Zahlen in unseren Nachbarländern Tschechien und Slowakei. Österreich wird daher ab Samstag 0 Uhr die Grenzen zu Tschechien und der Slowakei kontrollieren. Kleinere Grenzübergänge werden geschlossen und fixe Kontrollen werden die bisherigen mobilen Kontrollen im Hinterland ersetzen. Ja, und gerade vor dem Hintergrund ist es schon schwer verständlich, warum nicht sofort mit dem Impfen begonnen worden ist. Die Dänen zeigen es vor. Dort soll laut Süddeutscher Zeitung die Impfung in allen Altersheimen schon dieses Wochenende abgeschlossen sein. Mehr als 80.000 Menschen sind dort schon geimpft. Gerechnet auf die Einwohnerzahl ist das die höchste Zahl in der EU. Aber jetzt will auch die Regierung Vollgas geben. Das ist wichtig, bevor das mutierte Virus auch in Österreich sich mehr und mehr ausbreitet. Am Telefon begrüße ich jetzt Andreas Bergthaler, Virologe beim Forschungszentrum für Molekulare Medizin, ZEM. Herr Bergthaler, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Bergthaler, es ist schon sehr viel darüber gesprochen worden, aber wie viele Fälle der britischen und auch der südafrikanischen Virusmutationen sind jetzt in Österreich schon bekannt?
Bis dato haben wir in 4 Personen die englische Variante identifiziert und in einer Person die südafrikanische Variante.
Kann es sein, dass es hier auch eine höhere Dunkelziffer gibt?
Das ist natürlich anzunehmen. Wir haben die Personen, die wir da positiv getestet haben, die stammen alle rund um den 20. Dezember, plus minus 1-2 Tage. Und eine Probe, glaube ich, vom 6.12., zumindest die Einreise. Und ja, man kann natürlich annehmen, nachdem die englische Variante schon seit September zirkuliert in England und dann langsam exponentiell angestiegen ist, ist es anzunehmen, dass es mehrere Einträge schon vor Mitte Dezember gegeben hat in Österreich.
Mhm. Derzeit ist ja der Flugverkehr zwischen Großbritannien und Österreich eingestellt, aber ist damit ein Einschleppen des Virus überhaupt verhinderbar?
Ich glaube, verhindern kann man das nicht und erstmal, weil das Virus wahrscheinlich schon angekommen ist in verschiedenen europäischen Ländern. Mhm. Aber ich glaube, es kann mithelfen, die ganze Dynamik wahrscheinlich zu entschleunigen und damit Zeit zu gewinnen.
Viele europäische Wissenschaftler, allen voran natürlich die britischen, warnen sehr eindringlich vor der Mutation. Was kommt da in den nächsten Wochen oder Monaten auf uns zu?
Also eigentlich warnen sie vor der Variante, weil das ist quasi dieser neue Virusstamm, der dann 17 Mutationen und noch ein paar weitere Mutationen enthält. Mhm. Also das ist schon mal das erste Charakteristikum, dass es nicht eine Mutation ist, sondern es sind viele Mutationen, also viele genetische Veränderungen in dieser einen Virusvariante. Mhm. Genau. Und was man beobachten konnte in England ist seit September, Oktober, November, Dezember, dass diese Variante immer mehr Einzug gehalten hat, dass man quasi immer mehr positiv getestete Fälle auf diese Variante zurückführen konnte. Ende Dezember lagen, glaube ich, in vielen Regionen in England die Rate bei 50%, quasi jeder zweite Fall ist auf diese Variante zurückzuführen. Mhm. In Dänemark, wo auch sehr viel sequenziert wird, da waren sie um diese Zeit bei circa, glaube ich, 2%. Mhm. Und das Ganze aber beruhend auf trotzdem immer noch einer sehr geringen Fallzahl. Das heißt, da schaut man jetzt gerade, glaube ich, sehr gespannt nach Dänemark, ob dort auch so ein exponentielles Wachstum stattfindet und dementsprechend sich das dann zum Beispiel alle 1-2 Wochen verdoppelt.
Mhm. Gerade in Dänemark, die aktuellsten Zahlen, die wir bekommen haben, da sieht man ja schon, dass sich das sehr stark verbreitet. Haben wir, das heißt im Vergleich zu Großbritannien und Südafrika und vielleicht auch eben Dänemark, also nur einen Vorsprung und das Ganze wird auch bei uns sozusagen in der Richtung sich auswirken?
Ich denke, das ist sehr wahrscheinlich. Aber wie gesagt, man hat damit ein bisschen die Möglichkeit des Handelns, weil man quasi versuchen kann, das Ganze einzubremsen. Ich glaube, es wird nicht möglich sein, zu verhindern, dass diese Variante erstmal nach Österreich ist sie eh schon gekommen und die Verbreitung müssen weitere Untersuchungen zeigen, wie weit es verbreitet ist. Aber ich glaube, man kann versuchen und da geht es gar nicht jetzt um rein spezifische Maßnahmen für die Variante, sondern ganz, ganz allgemein die Fallzahlen insgesamt zu drücken. Und das wird auch dann automatisch mit dazu beitragen, dass man verhindert, dass diese Variante hier sich großflächig durchsetzt.
Kann man sagen, wie viel Zeit uns sozusagen noch bleibt, auch jetzt im Lockdown vielleicht die Zahlen noch weiter runter zu bekommen? Ist das so ein kritischer Wert die nächsten 2 Wochen?
Also ich glaube, das ist sehr spekulativ natürlich, weil wir nicht wissen, wann gab es den ersten Eintrag, der dann auch wirklich zu einer produktiven Infektion mit quasi langen Infektionsketten und so weiter geführt hat. Ich glaube, unseren Daten nach muss man davon ausgehen, dass wahrscheinlich diese Variante sicher noch nicht sehr häufig hier vorhanden ist, aber eben die Frage ist wirklich, wie viel und diese Zahl, die haben wir nicht. Mhm. Wenn wir denken würden, dass wir ungefähr an Stand sind von Dänemark, dann könnte man davon ausgehen, dass das quasi jetzt nochmal 1-2 Monate oder so oder einige Wochen, aber mindestens ein Monat geht, bis das diese Variante so richtig überhand nimmt. Aber gut möglich, dass wir hier noch nicht 2% aller Fälle auf diese Variante zurückführen können. Das finde ich persönlich unwahrscheinlich, aber wie gesagt, das müssen wir erst erhärten.
Wird sich diese Mutation oder dieser neue Virus langfristig im Vergleich zu den anderen Coronaviren durchsetzen?
Ist eine gute Frage und das wäre nicht das erste Mal, dass eine einzelne Mutation sich durchsetzt. Oder wir hatten im Jänner, Februar ist eine Mutation auch im Spike-Protein entstanden, diese D614G-Mutation, die mittlerweile weltweit zu finden ist, ohne dass sie jetzt einhergegangen ist mit einer erhöhten Infektiosität oder einem erschwerten Krankheitsverlauf. Ich glaube, in dem Fall, wenn man sich die Zahlen in England anschaut und wenn das repräsentativ ist, dann ja, kann man davon ausgehen, dass diese Variante und wahrscheinlich auch unter Umständen die südafrikanische Variante, dass die andere Virusstämme, Varianten quasi auskompetitieren und dementsprechend dann schrittweise überhand nehmen im Infektionsgeschehen.
Mhm. Vielleicht sollten wir auch mal für unsere Hörer erklären, warum dieses Virus so viel ansteckender ist als die, sagen wir halt das normale Coronavirus.
Ich glaube, wenn ich Ihnen diese Frage beantworten könnte, dann wüsste ich mehr als alle anderen Experten. Das ist eben gerade ein Punkt, dass man das nicht wirklich weiß noch. Das Einzige, was man, glaube ich, sehr, sehr gut mittlerweile belegen kann, ist epidemiologisch betrachtet, dass einfach diese Variante in den letzten Wochen und auch Monaten in England stärker zugenommen hat als die anderen Varianten. Und man kann das dann berechnen, auch mit dieser sogenannten Secondary Attack Rate, also quasi, wie viele Personen werden dann in einem, zum Beispiel, wenn eine infizierte Person in einen Raum geht mit 9 anderen, wie viele davon werden infiziert? Mhm. Und da sieht man halt, dass die neue Variante da um 50-70% wahrscheinlich erhöhte Infektiosität hat. Das klingt auf den ersten, im ersten Augenblick vielleicht nicht wahnsinnig viel, aber nachdem das exponentiell ist und quasi bei der nächsten Infektion wieder einen 50-prozentigen Vorteil erlangt, ist das dann in wenigen Infektionsintervallen natürlich übernimmt diese Variante dann das Geschehen. Mhm.
Was wir bis jetzt wissen, kommt es bei den Krankheiten dann nicht zu schweren Verläufen, aber kann es auch sein, dass das Virus weiter mutiert und dann auch schwerere Verläufe kommen?
Ja, aber das könnte sein, aber das können wir auch für alle anderen Viren nicht ausschließen. Also ich glaube, die Situation ist da natürlich in Bewegung und das Virus an sich mutiert im Durchschnitt pro Monat, sammelt es 2 Mutationen an. Das heißt, diese englische Variante, so wie wir sie jetzt kennen, wenn wir diese englische Variante in einem Monat sequenzieren, wird sie mit Sicherheit weitere Mutationen angesammelt haben. Also das ist kein statisches Bild. Das macht es auch schwierig zu extrapolieren, wie sich das in der Zukunft weiter darstellt.
Mhm. Aber ist es für ein Virus nicht besser, wenn es möglichst wenig letal ist, damit es sich möglichst auf viele Wirte verteilt, weil das vielleicht der Vergleich ist, kein Reiter schießt auf sein eigenes Pferd sozusagen. Ne? Also das wäre doch im Interesse des Virus, möglichst lang, vielleicht auch sogar unerkannt in einem Körper leben zu können.
Grundsätzlich ja, und natürlich gibt es auch viele Beispiele von Viren, die alle in uns schlummern, ohne dass wir deshalb erkranken, wenn wir jetzt an Fieberblasen und Herpes simplex denken. Gleichzeitig ist es doch komplizierter. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, wann eine Person infektiös ist und wann dann die Krankheit wirklich einsetzt, dann wird das Virus in der Regel deutlich vorher übertragen schon und sterben dann die Leute später. Das heißt, so gesehen, in diesem Infektionskontext könnte das Virus ein Virus, das seinen Wirten tötet, wäre vorher trotzdem schon, bevor derjenige gestorben ist, hätte sich weiter übertragen und quasi weiter zum nächsten Menschen wäre es gehüpft. Dementsprechend stimmt schon so, evolutionär gesehen würde man denken, es ist im Sinne des Virus, möglichst wenig Erkrankungen zu verursachen und gleichzeitig möglichst infektiös zu sein und damit sein Überleben zu sichern. Aber es ist dann doch deutlich komplexer in der Wirklichkeit. Mhm.
Eine Frage, die jetzt viele interessiert, ist natürlich, ob die aktuellen Impfstoffe gegen die Mutationen helfen.
Ich denke, alle bisherigen Daten lassen darauf schließen, ja. Mhm. Gleichzeitig sind das natürlich auch relativ komplexe neue Varianten mit alleine in der englischen Variante 17 Mutationen. Und bei der in der Südafrika-Variante gibt es auch nochmal eine ganze Reihe Mutationen. Das heißt, das wird angeschaut, aber sie wurden auch schon zum Teil einzeln Mutation für Mutation getestet. Und bei Serien von quasi geimpften Personen, die schon die Impfung bekommen haben, haben diese Serien immer noch das Virus neutralisiert. Mhm. Also ich glaube, es ist sehr, sehr naheliegend, dass diese Impfstoffe weiterhin funktionieren. Aber wie Sie auch davor schon gesagt haben, die Viren werden sich weiter verändern und dementsprechend muss man da das weiterhin engmaschig beobachten.
Das heißt, man könnte aber irgendwann auch zu einem Punkt kommen, bei dem die Impfstoffe dann nicht mehr wirken.
Das könnte der Fall sein.
Mhm. Die große Strategie gegen das Virus war bis jetzt natürlich der Lockdown und Abstand halten, aber auch testen. Muss jetzt da dazu kommen, dass wir jetzt künftig mehr sequenzieren müssen auch?
Also letzteres ja, ich glaube, wenn wir nicht sequenzieren und wissen, was überhaupt in Österreich zirkuliert, dann sind wir darauf angewiesen, dass wir die Zeitungen lesen von anderen Ländern und ohne, dass wir wirklich uns selber ein Bild machen können. Also insofern, ich glaube, ja, das müssen wir. Wir müssen zeitnah sequenzieren, wir müssen mehr sequenzieren. Wir müssen auch clever sequenzieren, dass wir uns überlegen, welche Proben haben die größte Aussagekraft.
Und haben wir dafür schon die Infrastruktur oder muss hier auch infrastrukturell noch mehr aufgebaut werden?
Sagen wir so, wir hatten die Sequenzierungs-Efforts in Österreich, die gingen eigentlich vom TEM-Forschungszentrum für molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften aus, weil es war eine akademische Initiative und wir hatten dann im April die ersten Virusgenome sequenziert, haben mittlerweile mehr als 1300 Virusgenome vollständig und über mehr als 1800 sequenziert. Das war alles wirklich eine akademische Initiative und ist es immer noch zum großen Teil mit enger Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität Wien, mit der AGES und so weiter. Mhm. Und jetzt sind wir eigentlich in eine neue Phase, wo wir jetzt zum ersten Mal auch deutlich Unterstützung bekommen werden, auch vom Ministerium und der AGES letztlich, und dementsprechend diese Sequenzierungsaktivitäten deutlich ausweiten können.
Mhm. Wenn wir uns alle weiter an die Hygienemaßnahmen halten, ich habe es eh schon angesprochen, Abstand halten, natürlich Maske tragen, oftmalig Hände waschen, ist damit auch das neue Virus bewältigbar?
Ja, es ist ja nicht wirklich ein neues Virus, oder? Das SARS-CoV-2 hat 30.000 Buchstaben im Genom und da sind halt jetzt 17 verändert. Das sind unter Umständen wahrscheinlich an wichtigen Positionen, also man darf es nicht unterschätzen, aber es ist immer noch grundsätzlich ein SARS-CoV-2-Virus und dementsprechend würde ich denken, es geht wirklich darum, die Maßnahmen einfach zu befolgen. Ob es jetzt überlegenswert ist, ich halte wenig davon, zum Beispiel den Abstand von 1 Meter auf 2 Meter zu erhöhen, wenn wir schon jetzt die 1 Meter nicht wirklich also bei jedem einhalten, oder? Mhm. Ich glaube, es wäre eigentlich schon sehr geholfen, wenn wir es nur das Ganze, die Situation jetzt als Weckruf sehen, um uns zu besinnen auf die Maßnahmen, die wir schon im März 2020 befolgt haben, dass man denen wirklich, dass man versucht, die möglichst zu befolgen und ernst zu nehmen.
Helfen da bessere Schutzmasken mit einem höheren Standard auch, das Virus nicht so stark zu verbreiten?
Also, würde ich mir jetzt nicht trauen, eine Einschätzung geben. Klar, wenn man jetzt mit der höchsten Sicherheitsstufe in Raumanzügen rumläuft, also unter Biosicherheitsstufe 4, mit Sauerstoffzufuhr und so weiter, dann ist die Wahrscheinlichkeit null. Aber so kann man nicht natürlich sein Leben führen. Mhm. Das heißt, man muss irgendwo einen guten Kompromiss finden. Und ich glaube, da sind die FFP2-Masken und auch die Stoff- und chirurgischen Masken. All das sind letztlich Maßnahmen, um die Viruslast auf einen einwirkt, zu reduzieren. Und wir haben im Dezember gezeigt, in einer wissenschaftlichen Studie, dass im Durchschnitt wahrscheinlich 1.000 Viruspartikel übertragen werden. Mhm. Das heißt, es ist nicht ein einziges Viruspartikel, das die Infektion hervorruft, sondern man braucht deutlich mehr. Das heißt, wenn man schafft, die Viren einfach in der Anzahl zu reduzieren, das muss keine absolute Reduktion auf null sein, aber einfach weniger, dann erhöht das auch die Wahrscheinlichkeit, dass keine Infektion stattfindet.
Mhm. Herr Bergthaler, der deutsche Virologe Drosten erwartet eine sehr schwierige erste Jahreshälfte. Teilen Sie seinen Befund?
Ja, ich glaube, es wird nicht besser werden. Und ich glaube, zumindest bis Ostern werden wir eine recht ähnliche Situation haben, wo, die nennen wir dann vielleicht nicht mehr englische Variante oder Südafrika-Variante, aber das Virus wird insgesamt sich weiter verändern und es wird neue Varianten geben. Und ich glaube, wir können uns nur darauf vorbereiten, auf das Unvorhergesehene einfach. Und da ist immer noch, ich glaube, das eine Wichtige wäre, dass man versucht, die Infektionszahlen massiv zu reduzieren. Da sind wir immer noch viel zu hoch. Mhm. Und die Maßnahmen, die haben wir eh gerade schon kurz besprochen. Und der andere Aspekt ist, glaube ich, dass man, während man versucht, diese ganze Infektionsdynamik zu verlangsamen, dass man gleichzeitig oder mit den Impfungen und den Impfschutz aufbaut bei den vulnerablen Bevölkerungsschichten, um, wenn die dann infiziert sind, dass sie zumindest keinen schweren Verlauf der Erkrankung haben oder sterben.
Mhm. Es kommen also noch härtere Monate auf uns zu, bis dann der Sommer kommt. Jetzt immer ein wenig leichter. Herr Bergthaler, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Und wir machen jetzt noch einen kurzen Abstecher in den Gerichtssaal. Denn der Prozess der grünen Clubobfrau Sigi Maurer gegen den sogenannten Bierwirt ist um eine bizarre Facette reicher. Am kommenden Montag wird die Causa erneut im Landesgericht für Strafsachen in Wien verhandelt und es ist ein interessanter Zeuge geladen. Konkret jener sagenumwobene Willi, der die beleidigenden und obszönen Nachrichten an Maurer geschrieben haben soll. Er ist ein Kunde und soll in einem Bekennerschreiben gebeichtet haben, die Nachrichten an Maurer geschickt zu haben, sagt zumindest der Bierwirt. Seither wurde nach eben diesem Willi gesucht und das Gericht will jetzt einen Mann ausfindig gemacht haben, auf den die Beschreibung passt. Doch ist der geladene Willi tatsächlich der Verfasser der Nachrichten? Die grüne Clubobfrau Maurer hat da ihre Zweifel. Sie sagt, geladen wurde irgendein Willi. Ich bin sicher, dass es den Willi gar nicht gibt. Egal wie das jetzt weitergeht, wir bleiben dran. Aber in Zeiten wie diesen wundert einen schon langsam gar nichts mehr. Oder ist es vielleicht so, wie es der Musiker Seal singt? Wir überleben das nur, wenn wir selbst ein wenig crazy werden. Das war's jedenfalls für heute. Einen schönen Abend noch. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert ihn auch gleich auf Apple Podcasts, Fire oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Aber vor allem, hört bald wieder rein. Bis bald, passt auf euch auf. Elias Nadmesnik, over and out.
Survive.